Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Es war mal wieder so viel los im Handball. Schön, dass ihr auch in dieser Woche mit dabei seid. Hier bei Kreisab bei Episode 415 an diesem Dienstag. Und ja, ich weiß, das ist ein bisschen außergewöhnlich. Ich hatte es aber vergangene Woche ja angekündigt, denn es gab gestern Abend noch etliche Spiele mit Bedeutung in der Bundesliga bei den Männern. Und das ist der Grund, warum wir heute erst auf Sendung gehen. Und ich denke, das ist auch absolut in Ordnung so. Jetzt bin ich davon ausgegangen, dass es eventuell eine Überraschung geben könnte. Am Ende gab es überhaupt keine, weder in Magdeburg noch in Kassel, wo die MT Melsung über die HSG Wetzlar förmig hinweggefegt ist, und auch nicht bei der Partie Göpping gegen die Füchse. Da haben die Füchse wirklich mal wieder den absoluten Turbo gezündet. 43 Tore erzielt, teilweise eine wirklich desolate Vorstellung der Göppinger in der Defensive, und auch was das Rückzugsverhalten angeht, das war wirklich nicht erstligatauglich. Und gut, sie werden in der Liga bleiben, und wo ich das sage, ja, das ist das Kernthema zu Beginn dieser Sendung, und deswegen unterhalte ich mich gleich mit Jürgen Frey von den Stuttgarter Nachrichten bzw. der Stuttgarter Zeitung, denn er weiß ganz genau, was im Schwabenland so los ist. Es gibt gleich zwei Vereine, die noch um den Klassenerhalt zittern, beziehungsweise mehr als das, der TVB Stuttgart und die SG BBM Bietigheim. Dazu kommt noch aus dem Frankenland der HC Erlangen. Wir schauen auf das Restprogramm dieser drei Mannschaften und wie die Chancen stehen und wie sie sich aktuell so präsentieren. Denn ihr habt es ja mitbekommen, Erlangen hat in Stuttgart gewonnen. Und dann schauen wir in den Frauenhandball. Die beiden Finalteilnehmer in den Playoffs in der Handball-Bundesliga Frauen stehen nämlich fest. Die HB Ludwigsburg duelliert sich mit der HSG Blomberg-Lippe, und das ist durchaus überraschend. Außerdem entscheidet sich am kommenden Samstag, wer bei den Frauen in der ersten Liga bleibt. Muss der Dino des Frauenhandballs, muss Bayer Leverkusen runter in die zweite Liga, oder trifft es den BSV Sachsen-Zwickau? Darüber spreche ich mit Jonas Späth. Und im Interview der Woche ist Markus Scherbaum zu Gast. Jetzt denkt ihr, was macht der denn? Naja, der macht eine ganze Menge. Der hat viele unterschiedliche Rollen im Handball, und unter anderem hat er eine Handballspielgemeinschaft gegründet in der Nähe von Stuttgart. Und dieser Verein hat sich in den vergangenen Jahren so gut entwickelt, dass sie jetzt im Finale um die deutsche A-Jugendmeisterschaft stehen. Und das ist äußerst bemerkenswert und vielleicht sogar auch nachahmenswert. Also hört auf jeden Fall rein, falls euch dieses Thema interessieren sollte. Und ich habe es ja gerade eben gesagt, es gab ein paar interessante Paarungen. Ich war mir nicht sicher, wie es ausgeht. Jetzt ist es wenig überraschend gekommen. Und ich hatte einige Kollegen angeschrieben, ob sie gegebenenfalls Zeit hätten. Und er ist jetzt derjenige, mit dem ich darüber sprechen muss, was in der Bundesliga passiert ist. Denn wir sprechen über den Abstiegskampf. Ich habe es ja gerade schon erwähnt. Und ich sage hallo und herzlich willkommen an Jürgen Frey. Ich grüße dich, Jürgen. Hallo.
Hallo, Sascha.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast an einem Dienstag. Ihr wisst ja, normalerweise Kreisab montags auf Sendung. Ich habe aber eben erklärt, was das für Gründe hat. Und unter anderem haben ja auch die Mannschaften gespielt und versucht, Punkte zu holen, die du begleitest journalistisch. Wir sprechen über den TVB Stuttgart, über die SG BBM Bietigheim, über Frisch auf Göpping und den Abstiegskampf generell. Wir schauen auch noch ein klein wenig auf das Final Four, was am Wochenende ansteht in Hamburg. Aber da hast du mir ja schon gesagt, deine Vereine sind da ganz, ganz weit weg. Unter anderem halt der TVB Stuttgart. Und es stand da jetzt ein Spiel an, von dem ich gedacht habe, ja, das ist nochmal relativ knackig gegen den HC Erlangen, denn wenn das in die falsche Richtung geht, dann fangen sie nochmal an zu zittern in Stuttgart. Warum ist es denn so in die falsche Richtung gegangen?
Ja, also jeder war sich natürlich in Stuttgart der Bedeutung dieses Spiels bewusst. Es war die riesige Chance, im Prinzip den Abstiegskampf ad acta zu legen. Mit einem Sieg hätte man 4+ und 8 Minuspunkte dann weniger als der HC Erlangen. Also es war eine Riesenchance, dessen war man sich bewusst. Ja, warum hat es nicht geklappt? Erste Halbzeit war man gut ins Spiel gekommen, hatte den Lukas Laube immer super freigespielt am Kreis. Man hatte dann die Chance, auf 4 Tore wegzugehen. Das hat man dann verpasst. Dann gab der HCE ran bis zur Halbzeit, dann war das Spiel bis zum 24-24 auf Messerschneide und dann zog dann doch der HCE davon. Das lag zum einen an Milos Kosch, der dann in der Crunchtime drei wichtige Tore erzielt hat. Er saß da lange Zeit auf der Bank. Und die zweite Nachverpflichtung im Winter, die der HCE getätigt hat, der Viggo Kristiansson, der hat also bei seinem Ex-Club in Stuttgart während der kompletten 60 Minuten sehr gut performt, hat 9 Tore gemacht. Und diese beiden Spieler gaben dann irgendwo den Ausschlag dafür, dass der HCE diese eminent wichtigen Punkte eingefahren hat und die dann auch sehr ausgelassen mit seinen rund 200 mitgereisten Fans da in der Porsche Arena gefeiert hat.
Ah, da sprichst du einen interessanten Punkt an, denn ich habe mal gerade auf die Zuschauerzahl geguckt, unter 5000 offiziell, und ich denke mir, bei so einem Spiel, wo es ja um alles geht, also wo es darum geht, vielleicht den Klassenerhalt ja mehr oder weniger vorzeitig perfekt zu machen, da erwarte ich eine ausverkaufte Halle, da erwarte ich eine Hütte, die komplett brennt, da erwarte ich natürlich auch eine Mannschaft, die alles auf der Platte lässt. War das denn auch so? Haben die alles auf der Platte gelassen? War es dann einfach am Ende ein Spiel, wo der Gegner besser war? Oder sagst du, der TVB, das war ein schwieriger Auftritt?
Ja, die haben schon alles reingehauen, der TVB. Sie haben es halt nicht geschafft, das Spiel mal einmal in der zweiten Halbzeit auf ihre Seite zu ziehen, indem sie mal in Führung gegangen wären. Das haben sie nicht geschafft. Ja, in so kniffligen Situationen sind natürlich immer die Führungsspieler sehr gefragt. Kai Häfner hat da seinen Auftrag sehr ordentlich erfüllt. Der zweite, und das ist ein bisschen die Sorge derzeit, ist der Lenny Rubin. Der liefert da im Schweizer Nationaltrikot Gala-Auftritte ab, ja auch gegen unsere deutsche Mannschaft beim 32-32 in Zürich. Aber beim TVB, da läuft er seiner Form hinterher. Also das ist sicherlich ein Kardinalproblem, das der TVB hat. Man rätselt da ein wenig drüber, man beschäftigt sich da damit. Jürgen Schweikert sagt, wenn er ein Patentrezept hätte, den Lenny da in die Spur zu bekommen, dann würde er es anwenden. Aber er ist sicherlich gerade der, der jetzt eben fehlt, notwendige Akzente aus dem Rückraum zu setzen.
Hast du denn, und du bist ja nun wirklich nah dran, ein Gefühl dafür, woran das liegen könnte? Ich fand auch diesen Auftritt gegen die deutsche Mannschaft wieder so vintage Lenny Rubin, ja? So wie er in besten Wetzlarer Zeiten gespielt hat. Das ist ja in Stuttgart eigentlich nie der Fall gewesen. Hast du eine Idee dafür, woran das liegen könnte?
Schwierig zu beurteilen. Also er kennt die Liga ja aus seiner langjährigen Erfahrung in Wetzlar. Also es ist jetzt ja nicht so, dass er da irgendwie, wie manche Skandinavier, die vielleicht das erste Jahr da sind in der Liga, die Sprache nicht können und die Liga nicht kennen. Also er ist ja ein alter Hase und ja, es ist einfach ein anderes Team, ein anderer Wettbewerb. Und dann sind es eben manchmal im Sport so zwei Gesichter. Und für den TVB in der Phase ist es natürlich richtig schlecht. Man hätte sich vielleicht sogar mal gewünscht, dass der Nico Schöttle, der ja da vor kurzem mal 5 Tore in der Schlussphase gemacht hat, vielleicht sogar mehr Spielanteile mal erhält. Klar, er geht am Saisonende zum BHC, spielt auf jeden Fall erste Liga auf der Position im linken Rückraum. Aber ja, vielleicht jetzt in den letzten Spielen, mal gucken, wie Jürgen Schweikert sich da entscheidet. Aber ja, er braucht diese Führungsspieler in dieser sehr, sehr prekären Situation jetzt.
Und die Sache, die ja noch dazu kommt, ist der Spielplan. Ich würde ihn gerne mal als tricky bezeichnen. Man spielt jetzt am kommenden Samstag zu Hause gegen die SG BBM Bietigheim. Dann geht's zu den Rhein-Neckar-Löwen. Dann kommen die Füchse nach Stuttgart. Dann fährt man nach Göppingen und dann erwartet man am letzten Spieltag Leipzig. Die Auswärtsreisen, die halten sich sehr in Grenzen. Kurze Distanzen, durchaus Gegner, die man auch schlagen könnte. Aber siehst du die Mannschaft aktuell in der ausreichenden Verfassung? Ich meine, sie haben 35 Tore zu Hause gegen Kiel kassiert, dann 41 in Hamburg. Und der HC Erlangen ist eigentlich eine Mannschaft, die offensiv immer wieder Probleme hat, auch da 30 Tore kassiert. Geht denen jetzt vor diesem direkten Duell gegen Bietigheim ein bisschen die Düse?
Also das gibt ein Nervenspiel, keine Frage. Also Patrick Zieger, der Kapitän des TVB, früher ja mal auch in Bietigheim aktiv, er sagt, das ist ein Alles-oder-Nichts-Spiel. Also das ist sicherlich die ganz große Nervenprobe, das ist das alles entscheidende Spiel. Also wenn der TVB das gewinnt, dann werden sie es schaffen, dann haben sie 4 Punkte vor der SG BBM, dann packen sie das. Aber wenn dieses Spiel schief geht, ja, dann ist wirklich auch die zweite Liga nicht mehr allzu weit entfernt.
Lass uns doch direkt mal rübergehen nach Bietigheim und schauen auf die letzte Partie der SG BBM. mit 12 verloren in Lemgo. Sie sind gut reingekommen in dieses Spiel. In der Anfangsphase habe ich gedacht, oh, vielleicht ist da sogar eine Überraschung drin. Eventuell nimmt Lemgo das auf die zu leichte Schulter. Und dann gab es eine Phase so, ich würde sagen, ab der 10. Minute, da hat Lemgo mal kurz aufs Gaspedal gedrückt und dann hat man gemerkt, Bietigheim kann überhaupt nicht mithalten. Endergebnis 21-33. Aus Bietigheimer Sicht war das ein Spiel, wo sie dann irgendwann einfach gesagt haben, zumindest sah es für mich teilweise so aus, das ist nicht mehr wichtig, wir müssen jetzt die Kräfte schonen für das, was am Samstag kommt?
Also zum einen, ich war in der EWS Arena beim Spiel frisch auf gegen Füchse, konnte es nur so mit einem Ohr und Auge sozusagen am Stream verfolgen. Nee, also die haben das mit Sicherheit nicht abgeschenkt, weil letztendlich ist jetzt das Torverhältnis so richtig im Eimer, das kann ja dann bei Punktgleichheit auch noch eine Rolle spielen und so weit war das Torverhältnis jetzt vom TVB nicht entfernt, also von dem her kann da jedes Tor in der Endabrechnung zählen. Ich glaube schon, dass sie sich von dem Rückenwind, den ihnen eigentlich der Derby-Sieg gegen Frischhoff Göppingen am Freitag gegeben hat, das 31-30, das war ja ein echtes Lebenszeichen, dass sie da nochmal mit frischem Mut rangegangen sind, weil vor diesem Göppingen-Spiel hatten sie von 18 Spielen gerade mal eins gewonnen gegen Potsdam. Also die waren fast schon mausetot und das war dann dieses wichtige Lebenszeichen. Was jetzt in Lemgo dazukam, war, dass auch der Max Heini noch ausgefallen ist mit Darmproblemen und der Moritz Strohsack auch. Also sind beides Linksender und durch den Ausfall von Dominik Klaus, dem eigentlich wichtigsten Spieler, dem besten Assistgeber und mitwichtigsten Torschützen im März mit der Schulterverletzung, waren sie natürlich personell da in Lemgo extrem dezimiert. Das war schon ein riesiger Nachteil und ja, man hat jetzt ja nicht nachverpflichtet im Winter, weil als ich Klaus verletzt hatte, war die Wechselfrist schon abgelaufen. Von dem her, ja, schwierig. Also das entscheidende Match wird jetzt auf jeden Fall in Stuttgart sein und das kann ich schon vorausgreifen. Ein ganz besonderes Spiel wird das für den Torhüter Daniel Rebmann sein, der sozusagen mit eigenen Paraden am Samstag dafür sorgen kann, überspitzt formuliert, dass er nächstes Jahr in der zweiten Liga hält, da er zum TVB wechselt.
Na, das ist schon eine schwierige Nummer. Also wie würdest du denn als Trainer daran gehen? Ich meine, ich möchte jetzt Daniel Rebmann nicht vorwerfen, dass er dann irgendwie schlechter hält, um Gottes Willen. Der möchte ja das Spiel gewinnen, der möchte nicht absteigen. Aber du sagst es gerade, das ist schon eine komische Situation.
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt in Lemgo hat der Freddy Gens 16 Minuten gespielt, hat auch gut gehalten. Ich weiß es nicht, der Daniel Rebmann weiß es selber auch nicht, ob ein Grund der Aufstellung jetzt dieser Wechsel nach Stuttgart ist. Er hat mir gesagt, der Daniel Rebmann, er hat dem Verein und auch sich selbst natürlich versprochen, absolut Vollgas zu geben bis zum Schluss. Ob er jetzt am Samstag in Stuttgart dann beginnen wird oder ob er überhaupt zum Einsatz kommt, ist offen. Aber er sagt selber, es ist natürlich eine ganz schwierige Situation für ihn, vielleicht mit das niedrigste Spiel seiner Karriere und vielleicht ganz witzig in dem Zusammenhang, am Samstag kann seine Frau, die Jasmina Jankovic-Rebmann, zur gleichen Zeit sozusagen mit der HB Ludwigsburg, was ja Torwarttrainerin ist, vielleicht bei Blomberg-Lippe dann deutsche Meisterin sein. Also er hat da keinen Beistand am Samstag in der Porsche Arena, weil seine Ehefrau eben anderweitig im Einsatz ist und was Positives erreichen kann. Ne?
Ja, stimmt. Da sprechen wir gleich im zweiten Teil der Sendung ja noch ausführlich drüber mit dem Kollegen Jonas Späth. Lass uns auch hier mal auf den weiteren Spielplan blicken, lieber Jürgen. Also wie gesagt, dieses Schlüsselduell zwischen beiden Mannschaften, zwischen Stuttgart und Bietigheim steht am Wochenende an. Dann kommt Flensburg nach Bietigheim und der HC Erlangen, der ja auch noch mittendrin ist in der Verlosung. Dann geht's nach Leipzig und am letzten Spieltag kommt Magdeburg nach Bietigheim. Wenn wir ganz ehrlich sind, ich kann mir nicht vorstellen, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass sie in Leipzig was holen. Schließe ich absolut aus. Schließe aus, dass sie auch zum Ende der Saison gegen den SC Magdeburg was holen. Heimspiel gegen Flensburg, also Flensburg, die sind einfach zu gut, glaube ich, um dort zu verlieren oder einen Punkt zu lassen. Das heißt, es gibt zwei absolute Highlight-Spiele, nämlich in Stuttgart und gegen den HC Erlangen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass sie beide Spiele gewinnen, dann schauen wir mal auf die Tabelle und dann käme Bietigheim auf 16 Punkte. Aufgrund der Tordifferenz, die so unsäglich schlecht ist, darf dann aber auch Stuttgart keinen weiteren Sieg holen. Stuttgarts Programm haben wir eben genannt. Zu Hause gegen Bietigheim, bei den Löwen, zu Hause gegen die Füchse in Göppingen und zu Hause gegen Leipzig. Was sagst du denn? Kann es Bietigheim noch schaffen, trotz dieser unfassbar schlechten Rückrunde?
Also Bietigheim müsste zweifelsohne den Stuttgart gewinnen und das direkte Duell gegen den HCE. Also das sind Voraussetzungen. Und dann, ja, ich kann mir vorstellen, der HCE wird das letzte Spiel in Wetzlar, wenn es drauf ankommt, werden sie ziehen. Und von dem her wird es dann selbst mit diesen beiden Siegen für die SGBBM schwierig, weil der TVB dadurch dann auch noch, sagen wir mal, so ein letztes Spiel gegen Leipzig zu Hause. Ja, also ich sag mal, wenn es drauf ankommt, am Schluss bei allem Druck und allen Nerventhematiken gewinnen dann meistens die Clubs, die halt die Punkte dringend nötig brauchen.
Das würde ich auch sagen. Also mein Tipp, mein Gefühl ist, Bietigheim wird bestenfalls sozusagen wegen der schlechteren Tordifferenz absteigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie an Punkten noch an den anderen Mannschaften vorbeiziehen. Am Ende wird das einfach nicht genügen. Und dann ist es, kann man das so sagen, die logische Konsequenz, dass die schlechteste dieser drei Mannschaften absteigt.
Also ich glaube schon, wie ich es ja schon erwähnt habe, man hat den Ausfall von Dominik Klaas nicht kompensiert. Ja, da kann man jetzt vielleicht wieder auch den HSV mit ins Spiel bringen mit ihren Liquiditätslücken, das dann auch beim SGBBM natürlich Kopfschütteln ausgelöst hat. Sie haben nicht diese finanziellen Mittel dann aufgewendet, um noch jemanden zu holen. Sie haben das mal gemacht. Bei ihrem ersten Aufstieg hatten sie mal den Darko Stanic, diesen Weltklasse-Torhüter, verpflichtet, der ja sehr exzentrisch ist. Der war dann nach 4,5 Monaten wieder weg und sie sind trotzdem abgestiegen und der Junge hat sehr viel Geld gekostet. Also sie haben nicht nachverpflichtet. Es war dann schon mal klar, dass es dann extrem schwierig wird. Und ja, es wäre natürlich bitter, weil sie sind 2014 hoch, sie sind 2018 hoch und jedes Mal nach einem Jahr wieder abgestiegen. Und sie wollten jetzt endlich einmal einfach länger als ein Jahr in der Belletage bleiben, um einfach dann die Entwicklung voranzutreiben, was Sponsorenaktivitäten und so weiter betrifft. Und von dem her wäre dieser Abstieg natürlich schon ein großer Rückschlag, weil auch der sportliche Leiter Jochen Zürn gesagt hat, da wieder hochzukommen, ist extrem schwierig. Die zweite Liga ist die viertstärkste Liga der Welt. Und von dem her ist man sich schon bewusst, dass das sehr, sehr schwierig wird, dann wieder zurückzukehren.
Absolut. Man hat natürlich den Vorteil, dass der VfL Potsdam, glaube ich, nicht die Qualität haben wird wie in der Vorsaison, als sie dann aufgestiegen sind. Da sind ja einige Leistungsträger längst gegangen und weitere Leistungsträger werden diesen Verein verlassen. Also der andere Absteiger dann, der VfL Potsdam, der sollte kein Konkurrent sein im Kampf um den Wiederaufstieg. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Wir müssen aber noch kurz über Frisch auf Göppingen sprechen. Die, glaube ich, wirklich Glück gehabt haben, dass sie in den vergangenen Monaten schon genügend Punkte gesammelt haben. Denn wenn ich diesen Auftritt gestern mir nochmal so vor Augen führe, das war, 43 Gegentore, das war schon happig.
Ja, das war ein peinlicher Auftritt. Also ich bin da richtig erschrocken. Also ich hatte da wirklich nichts Schlechteres, glaube ich, in den letzten 10 Jahren von einer Mannschaft gesehen. Das hatte mit Bundesliga-Reife über weite, weite Strecken wirklich nichts zu tun. Bei allem Verständnis für den personellen Engpass, den sie hatten, neben Ludwig Halbeck, fiel mit Josip Šarač, Innenbanddehnung im Knie, fielen die beiden wichtigsten Rückraumspieler aus. Hinzu kam, dass der Elias Nebel, der den Halbeck bisher so gut vertreten hat, nur auf der Bank saß. Er hatte am Sonntag in Rostock gespielt mit HC Oppenweiler Backnang in der Aufstiegsrunde zur zweiten Liga, hatte dann ja auch am Freitag davor in Bietigheim einen Einsatz. Also der Junge kam nicht zum Einsatz. Also es gab große personelle Engpässe, aber trotzdem, dieses Spiel, das wirkte wie ein unbeholfenes Schülerteam gegen ein abgezocktes Männerteam, das gnadenlos das Tempo von der ersten bis zur 60. Minute, egal wie hoch der Spielstand war, wie hoch die Führung war, durchgezogen hat.
Aber ganz ehrlich, das sind sehr klare Worte von dir gerade in Richtung Frisch auf Göppingen. Was so desolat.
Ja, also wie gesagt, du hast es richtig gesagt, sie müssen froh sein, dass sie diesen überraschenden Auswärtssieg in Hannover gelandet haben. Das war ja nach 25 Spielen hintereinander ohne Sieg, der erste Sieg seit Oktober 2023. Und man hat dann danach auch noch den HC Erlangen knapp mit 25-24 zu Hause bezwungen. Also wenn man diese 4 Punkte nicht hätte, also dann wäre das jetzt natürlich extrem prekär. Und ja, man hat davor die Spiele gezogen gegen die direkten Konkurrenten, das war schon wichtig. Aber ja, also dieser Auftritt, der war einfach hier vor 5000 Zuschauern da in der EWS Arena. Ja, der war einfach heimlich, man kann es nicht anders sagen.
Also, sehr, sehr klare Worte von dir. Und ich würde gerne aber noch wissen, wenn du jetzt die Füchse direkt vor Ort gesehen hast, Auch Melsungen hat gestern ein sehr gutes Spiel gemacht. Die hätten deutlich höher noch gegen Wetzlar gewinnen können, haben zwischenzeitlich mit 10 oder 11 Toren geführt, also haben Wetzlar mal richtig nass gemacht zum Einstart von Mome Ilic. Die haben sich dann in der zweiten Spielhälfte noch ein bisschen steigern können, deswegen ist das Endergebnis nicht ganz so deutlich ausgefallen. Aber was erwartest du von diesem absoluten Kracher, der am Ende wahrscheinlich darüber entscheiden wird, wer deutscher Meister wird?
Ja, also ich glaube, da sind sich alle einig, dass wir das entscheidende Match werden. Ja, das ist natürlich wirklich ein ganz spezielles Spiel. Das ist klar, da könnten natürlich die Füchse oder auch Melsungen natürlich Geschichte schreiben. Für die Füchse wäre es die Erfüllung eines Lebenstraums, auch für Bob Hanning. Ja, also so wie ich natürlich gestern die Füchse gesehen habe, muss ich sagen, das war auf den Punkt gespielt, das Tempo extrem hochgehalten. Also ich traue ihnen schon zu, dass sie diese 4 Spiele jetzt am Ende gewinnen und dann haben sie erstmals in der Vereinsgeschichte diesen Titel. Und ich glaube mal, Stand jetzt und was ich gesehen habe, wäre es auch verdient.
Sie spielen dann in Stuttgart, dann kommt Gummersbach nach Berlin und dann müssen sie zum Abschluss, und das sollte man nicht unterschätzen, zu den Rhein-Neckar-Löwen. Apropos, wir blicken nach vorne, das machen wir ganz kurz noch. Melsungen muss am Wochenende ran und sie spielen im Final Four der European League. Du hast ja eben gesagt, bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, das ist aber weit weg von den Mannschaften, die ich so betreue bzw. journalistisch begleite, aber Melsungen gegen Flensburg, in der Verfassung, der Flensburg sich derzeit befindet, muss ich ganz ehrlich sagen, Melsungen für mich der Favorit.
Ja, also kann man durchaus sagen. Ich meine, Melsungen hat ja noch im Hinterkopf die deutsche Meisterschaft im Gegensatz zu Flensburg. Aber klar, also das sind sicherlich spannende Spiele. Ich dachte schon, dass das 50-50 ist, aber mit leichter Favoritenrolle für die MT.
Und dann im zweiten Halbfinale Kiel mit ganz, ganz vielen Fans im Rücken in Hamburg. Sollte favorisiert sein gegen Montpellier. Die haben jetzt ganz aktuell den französischen Pokal gewonnen im 7-Meter-Werfen im Finale von Paris. Also die kommen mit jeder Menge Selbstvertrauen, mit guter Laune, mit Euphorie. Kann so ein Team tragen, aber ich habe gehört von Leuten, die vor Ort waren, dass sie da wirklich auch alles auf der Platte gelassen haben und relativ platt waren, da ja für mich der THW Kiel Favorit. Das würdest du wahrscheinlich auch so sehen.
Ja, das sehe ich auch so. Im Übrigen dann auch wie bei dem Halbfinale um die Champions League dann in Köln, sehe ich dann auch die Füchse gegen Nantes in einem weiteren deutsch-französischen Duell dann schon als Favorit und dass sie die Nase vorn haben.
Das ist noch ein bisschen hin, da werden wir natürlich auch drauf vorausschauen. Bald ja auch das Champions League Final Four der Frauen in Budapest, da werde ich vor Ort sein. Und eine Sache wollte ich noch loswerden, fand ich ein bisschen interessant, sagen wir es mal so. Der VfL Eintracht Hagen hat die Trainerentlassung von Michael Hegemann vermeldet, der ja in Hamm entlassen wurde. Und das fand ich unangebracht, sagen wir es mal so. Sie hatten nämlich gerade das direkte Duell gegen Hamm gewonnen, vielleicht ist da eine größere Rivalität, als ich das irgendwie so wahrnehme, aber fand ich irgendwie schlechter Stil. Hast du das schon mal mitbekommen in den vielen Jahren, wo du im Sportjournalismus mit dabei bist, dass ein anderer Verein eine Trainerentlassung bei einem Konkurrenten vermeldet?
Nee, ehrlich gesagt, in dieser Konstellation ist mir das auch neu.
Ja, dann schöne Grüße nach Hagen. Vielleicht mal drüber nachdenken, ob das die richtige Aktion war. Richtig war auf jeden Fall, dass du heute zu Gast warst. Vielen Dank für deine Zeit und wir machen die erste kurze Pause. Dann geht's rüber zum Frauenhandball. Weiter geht's mit Kreisab Episode 415 und jetzt geht es in den Frauenhandball. Vergangene Woche war Johanna Reichert vom Thüringer HC hier im Interview der Woche zu Gast und das ist natürlich sehr interessant, wenn man mal überlegt, was sie damals gesagt hat. Und wenn man jetzt sieht auch, wie Thüringen gespielt hat, zu Hause gewonnen, auswärts dann das dritte Spiel verloren, also Ludwigsburg im Finale gegen die HSG Blomberg-Lippe, eine absolute Überraschung. Und dazu noch steht am kommenden Wochenende das finale Duell im Kampf um den Klassenerhalt zwischen Zwickau und Leverkusen an. Und über all diese Dinge bestens informiert ist Jonas Späth. Schönen guten Tag, hallo Jonas.
Ja, moin.
Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, auch zwischendurch in der Mittagspause. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ich habe es gerade gesagt, wir sprechen über die Playoffs in der Handball-Bundesliga Frauen und beginnen mit Borussia Dortmund gegen Blomberg-Lippe. Es gab ein drittes Spiel und nach den ersten beiden Partien hätte man eigentlich sagen können, ja, die Heimmannschaft jeweils überlegen gewesen. Blomberg hat das zweite Spiel zwar knapp gewonnen, aber irgendwie hatte ich zwischendurch nie den Eindruck, dass der BVB das Spiel gewinnen würde, obwohl sie immer wieder nach nah dran gewesen sind, aber eigentlich hatte Blomberg das unter Kontrolle und dann eben dieses dritte Spiel mit einer pickepackevollen Halle. Das Ding war ausverkauft und dementsprechend war ich eigentlich sehr optimistisch, dass Borussia Dortmund da ins Finale einzieht. Wie war deine Sicht der Dinge?
Ich glaube, das ging nicht nur dir so, das ging vielen anderen auch so. Aber es zieht sich so ein bisschen durch die Saison bei Borussia Dortmund, dass sie echt Schwierigkeiten haben mit so Anfangsphasen einer Partie. Jetzt war es gegen Blomberg die Phase kurz vor der Pause, wo man dann minutenlang keinen eigenen Treffer macht und plötzlich mit 5, 6 Treffern hinten liegt. Von diesem Rückstand hat sich die Mannschaft dann nicht mehr in Anführungsstrichen erholt, beziehungsweise irgendwie einen Aufschlag hinbekommen. Und das war dann am Ende entscheidend dafür, dass Blomberg dieses Spiel 3 gewinnt in fremder Halle. Und da haben sie vielleicht auch einfach von der Breite ihres Kaders profitiert, der ja auch laut der Ansage von Lisa Antl nach dem Spiel war, dass die Breite im Dortmunder Kader an dem Tag gefehlt hat.
Ja, dahingehend finde ich aber interessant, was ich eine Woche vorher gesehen habe. Denn eine Woche vorher habe ich eine Mannschaft gesehen von Borussia Dortmund, die zwar ein bisschen gebraucht hat, die erste Hälfte ging da, glaube ich, unentschieden aus oder mit einem Tordifferenz, habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Und dann haben sie nach der Pause losgelegt wie die Feuerwehr und am Ende mit 7 Toren gewonnen. Kamen Campos und Luis Abbing, haben sehr, sehr gut gespielt und das Ding eigentlich, ja, dominiert. Das muss man schon so sagen. Blomberg hatte gar keine Chance. Wie kannst du dir denn erklären, dass man dann mit einer Spielerin weniger sozusagen, nämlich mit Tess Lieder, mit der Torhüterin, dann im dritten Spiel so anders auftritt? Weil das war ja sang- und klanglos, diese Niederlage.
Also an Clara Woltering, die ja Tess Lieder vertreten hat, lag die Niederlage sicherlich nicht. Sie hat ja einige Bälle gehalten. Ich glaube, es ist ja so, in diesen kurzen Abständen, wenn du alle 3, 4 Tage da spielst und immer gegen dieselbe Mannschaft, da hast du ja nicht viel Zeit, was zu trainieren. Da ist es dann einfach Tüftelei und du besprichst nur taktische Sachen, viel Videoanalyse. Und vielleicht hat Blomberg da einfach die entscheidenden Punkte gefunden, um die Dortmunder Angriffssequenzen besser zu überstehen und die Verteidigung besser hinzustellen. Und haben sich dann mit 32 Treffern, das war in der Serie die meiste Anzahl der Tore für Blomberg, haben sie sich dann im offensiven Bereich auch einfach besser durchgesetzt und bessere Lösungen gefunden, als das Borussia Dortmund geschafft hat.
Vielleicht kann man in dem oder sollte man in dem Zusammenhang erwähnen, dass Blomberg ja vor dem ersten Spiel in Dortmund gerade diese Reise nach Graz zum European League Final Four noch im Gepäck hatte sozusagen, im mentalen und körperlichen auch. Und ja, 2 Niederlagen waren es ja in Graz eben und dann ist das nochmal was anderes. Das hat man auch bei Thüringen gesehen, bei diesem ersten Spiel dann in Ludwigsburg absolut chancenlos gewesen. Und denkst du, das kann eine Rolle spielen dann, dass dann der Rhythmus beim BVB ja dann auf einmal der gleiche war wie bei Blomberg?
Ja, und dann eben auch der Punkt vielleicht, wie viel Kraft haben die jeweils in den Partien gelassen. Wenn wir über die Breite des Kaders sprechen, beim BVB waren es ja schon vorher 5 Ausfälle, dann spielt halt auf die Dauer so einer Serie, auch wenn du eine bessere Free-Serie hast, aber du spielst halt etliche Spiele in wenigen Tagen, wenn du bei Blomberg dann die European League mit erwähnst, dann spielt das irgendwann eine Rolle. Und ich hatte so den Eindruck, dass für dieses Spiel 3 die HSG etwas besser im Rhythmus ist, als das Borussia Dortmund war.
Jetzt hast du die Ausfälle schon angesprochen. Beim BVB fehlte mit Emma Olsson die 2. Kreisläuferin, die im Innenblock decken kann. Das ist ein Problem. Mit Mareike Kusia eine 2. Alternative auf Außen. Mit Alisa Langer, die Kapitänin, auf Rückraum rechts. Ich finde, gerade Letzteres hat man schon gemerkt. Alike von Maurik ist eine sehr junge, eine sehr, sehr talentierte Spielerin. Aber sie hat aktuell kein Selbstvertrauen und dann mussten sie halt auch häufig mit einer Rechtshänderin auf Rückraum rechts agieren. Und das ist dann auch, ja, es ist leichter zu verteidigen, muss man ganz klar so sagen.
Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so, ne? Also für die anderen ist es vielleicht auch ungewohnt, aber ich würde sagen, dass Blomberg sich ja darauf einstellen konnte, weil Alisa Langer ja feststand, dass sie ausfällt und dass die Option besteht, dass da möglicherweise mit Spielverlauf eine Rechtshänderin kommt. Darauf hat sich die HSG sicherlich vorbereitet und dementsprechend haben sie es dann auch umgesetzt.
Muss man dann im Endeffekt sagen, für Borussia Dortmund ist es vielleicht ein bisschen eine verlorene Saison angesichts der Qualität des Kaders, die man insgesamt da zur Verfügung hat. Man hat Luis Abbing nachverpflichtet, eine sehr, sehr gute Spielerin, die noch helfen konnte, wie ich finde. Das hat man ja auch im ersten Playoff-Halbfinale gegen Blomberg gesehen. Da hat sie überragend gespielt. Und wenn wir dann nochmal überlegen, sie waren im Final Four des DHB-Pokals. Da haben sie beide Spiele mit einem Tor verloren. Sie haben als einzige deutsche Mannschaft nicht das Viertelfinale in der European League erreicht. Ja, sie sind 2. in der Hauptrunde geworden. Aber jetzt sieht es wahrscheinlich auch sehr schlecht aus mit dem Upgrade für die Champions League, wenn man im Halbfinale rausfliegt. Ist das dann eventuell eine verlorene Saison für Borussia Dortmund?
Boah, eine verlorene Saison finde ich vielleicht ein bisschen hart gesagt, weil man muss sicherlich sagen, dass das Nuancen waren, weshalb sie da nicht weitergekommen sind, sowohl in der European League als auch im DFB-Pokal. Das waren ja wirklich Kleinigkeiten und in der European League hatten sie dazu eine richtig harte Gruppe, vielleicht die härteste von allen. Von dem her hätte das gut und gerne auch in andere Sphären ausschlagen können und dann wäre es vielleicht auch ganz anders gelaufen mit dem Selbstvertrauen, dass du sagst, du bist da schon eine Runde weiter, hast dich in der Gruppe durchgesetzt oder einen Pokalsieg mitgenommen. Also natürlich jetzt sieht das danach aus, du hast mehrere Chancen auf den Titel gehabt, hast keinen erstmal mitgenommen und stehst mit Platz 2 aus der Hauptrunde immerhin in der European League für nächste Saison. Ob das dann nächste Saison besser wird, das bleibt sicherlich abzuwarten, weil da gibt es ja einige personelle Veränderungen im Kader. Aber sicherlich hat man sich auf Dortmunder Seite da weitaus mehr erhofft am Ende.
Das glaube ich auch. Ist aber jetzt nicht unser Thema, denn wir wechseln zum anderen Halbfinale. Ich habe es ja eben schon angedeutet. Ludwigsburg gegen Thüringen. Thüringen platt vom Feiern unter anderem auch, obwohl sie es nicht haben. Komplett krachen lassen, ist ja klar, weil sie wussten, es steht noch ein Playoff-Halbfinale an und jetzt dann eben noch das Spiel um Platz 3 gegen Borussia Dortmund, das in Dortmund stattfinden wird. Wenn wir gerade miteinander sprechen, wissen wir noch nicht, wann es stattfinden wird, aber es wird stattfinden, so viel ist mal klar. Da war eigentlich mein Gefühl, Ludwigsburg, die werden zu Hause das Ding relativ souverän über die Bühne bringen. Das haben sie im ersten Spiel gemacht und zwar äußerst eindrucksvoll. Dann in Thüringen allerdings mit der Atmosphäre in der Salzerhalle ist das Ding in Richtung Thüringen gekippt. Und dann war ich mir vor dem letzten Spiel nicht sicher. Ich dachte, oh, wenn Thüringen gut reinkommt und lange mithalten kann, dann wird Ludwigsburg vielleicht nervös. Aber am Ende, Jonas, müssen wir sagen, die sind einfach qualitätsmäßig so gut aufgestellt. Die haben einen so breiten Kader. Sie hatten natürlich jetzt auch mehr Zeit zur Regeneration in den letzten Wochen, weil sie eben nicht mehr international mit dabei waren. Und das hat man auch gemerkt.
Ja, ich fand die Aussage von Viola Leuchter nach dem Spiel sehr interessant, dass sie sagte, boah, nach der Niederlage in Thüringen haben wir uns schon ein bisschen Gedanken gemacht und da war auch ein bisschen Nervosität bei Ludwigsburg im Spiel, ob das nicht doch nach hinten losgeht. Aber sie haben das dann doch sehr, sehr überzeugend aufbauend auf einer sehr, sehr starken Leistung von Johanna Bunsen im Tor, haben sie das durchgezogen da am Sonntagnachmittag und zur Halbzeit waren sie, glaube ich, mit 4 vorne. Und haben dann noch einen super Start in die zweite Hälfte erwischt. Da war dann die Messe auch schon gelesen. Also auch wenn dann natürlich noch eine Zeit zu spielen ist. Aber du hast schon gemerkt, beim THC, da gehen jetzt dann auch die Körner ein bisschen aus. Das war eine sehr anstrengende Serie. Davor hatte man noch die Serie gegen Bensheim, die auch viel abverlangt hat. Und da waren dann jetzt einfach nicht die Kräfte da, um einen 6-7 Tore Rückstand aufzuholen gegen eine qualitätsmäßig wohl deutlich stärkere Mannschaft.
Und die Erfahrung, die so eine Mannschaft in Playoff-Situationen hat, kommt ja dann auch noch dazu. Die wissen, wenn es eng wird, wie sie agieren müssen. Das wissen sie aus der Champions League. Und das ist dann eben noch ein anderes Niveau als die European League. Und ich glaube, dass es äußerst schwierig ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn du von so einem Erfolg, einem historischen Erfolg kommst, wie der Thüringer HC, dann ist es äußerst schwer, nochmal in einem anderen Wettbewerb absolut am Maximum zu spielen. Sie haben das in diesem Heimspiel dann irgendwie geschafft, auch mit der Unterstützung der Zuschauer. Da knisterte es ja auch so richtig in der Halle. Aber ich glaube, wenn du dann auswärts spielst, diese Emotionen auch zu erzeugen, die du als Underdog brauchst, um dann ja mit viel Mentalität Qualität zu schlagen, das ist äußerst schwierig, wenn du einen europäischen Titel gewinnst und dann kommst du sozusagen wieder nach Hause und musst dann nochmal Leistung bringen.
Ja, diese 100% wiederzubekommen oder 110%, die du wahrscheinlich gegen Ludwigsburg brauchst, ist dann schwierig. Ne? Also du feierst den Sieg deiner European League und dann stehst du so ein bisschen da, weißt, es kommen Playoffs auf dich zu, aber kriegst nicht mehr alles abgerufen, was vielleicht an dem Wochenende in Graz so gut funktioniert hat. Und dann wird's halt schwierig. Also dann schlägst du halt Ludwigsburg in der aktuellen Verfassung nicht. Und wie du schon sagst, dann schlägst du sie vielleicht zu Hause aufgrund der Zuschauer, aufgrund der ganzen Gegebenheiten drumherum und weil dich das nochmal ein Stück weit mitnimmt. Aber dann fährst du nach Ludwigsburg und weißt, dass da die aktuell stärkste deutsche Mannschaft auf dich wartet. Die MHP-Arena war wohl sehr gut besucht gestern und von dem her ist das dann sicherlich schwierig, nochmal in diesen Modus zu kommen. Ich hatte den Eindruck, dass sie da einige Minuten lang drin waren und sie haben ja auch dann schon zwischenzeitlich einen Rückstand aufgeholt gehabt im Spiel gestern. Aber dann zur Halbzeit mit -4 und dann dieser Start in die zweite Hälfte, das war dann einfach zu viel und da hatte Ludwigsburg sie dann am Ende geknackt einfach.
Ich kann mir jetzt vorstellen, dass das im Finale eine relativ deutliche Nummer wird. Und damit möchte ich nicht der HSG Blomberg-Lippe die Qualität absprechen. Darum geht's mir gar nicht. Aber die wollen wahrscheinlich in Ludwigsburg auf gar keinen Fall ein drittes Spiel. Und sie wollen auch untermauern, dass sie mit Abstand die beste Mannschaft in Deutschland sind. Ich meine, sie haben in der Hauptrunde ein Spiel verloren gegen Borussia Dortmund in Dortmund. Das war im Oktober. Und danach haben sie ja alles wieder gewonnen. Da gab es jetzt nochmal diese Niederlage in den Playoffs. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die das fuchst. Dass du als Serienmeister dann jetzt nochmal ein Zeichen setzen willst. Was glaubst du, was passiert in diesem Finale? Über die Favoritenrolle müssen wir nicht sprechen. Die liegt eindeutig bei Ludwigsburg. Aber gut, ich meine, in Blomberg, ja, da in der engen Halle, da wird es für jede Mannschaft schwer und unangenehm. Blomberg hat ja auch da Ludwigsburg vor Probleme gestellt in der Hauptrunde. Chancenlos sind sie nicht.
Nein, vor allem bei dem Spiel zu Hause in Blomberg. Also die HSG hat lediglich 2 Spiele, meine ich, in dieser Saison zu Hause verloren. Und die waren jeweils gegen Ludwigsburg. Ob das in den Playoffs jetzt anders läuft, das muss man mal sehen, weil ich komme da wieder auf dieses Thema Belastung. Dieses innerhalb von 3 Tagen, ich meine, sie spielen jetzt am Mittwoch, Samstag, Mittwoch, das zerrt schon. Und gerade jetzt so Richtung Ende der Saison, wir sind Mitte Mai, das merkst du dann schon. Und Blomberg hatte auch die European League. Und deswegen bin ich da sehr gespannt. Also in Ludwigsburg, glaube ich, wird es ganz, ganz schwierig einfach werden. Vielleicht können sie zu Hause Spiel 2 ziehen und ein Spiel 3 erzwingen. Und dann, ich meine, es sind Playoffs. Da ist alles möglich, wenn du in das Spiel 3 kommst. Und wer weiß, was passiert, wenn sie da mal eine Halbzeit in dem möglichen Spiel 3 offen halten. Dann muss man mal abwarten. Aber erstmal wird es darum gehen, in Spiel 1 vielleicht ein bisschen die HBL zu ärgern. Wenn das nicht gelingt, werden sie alles auf ihr Heimspiel in Spiel 2 setzen und dann Spiel 3 zu erzwingen. Und dann muss man mal sehen, wie die Serie läuft. Aber prinzipiell ist natürlich die Favoritenrolle komplett bei Ludwigsburg.
Ja, wenn du jetzt von 2 Niederlagen gegen Ludwigsburg zu Hause sprichst, dann meinst du einmal noch den DAB-Pokal. Da war es ein 10-Tore-Sieg von Ludwigsburg. Aber in der Liga hat die HBL nur mit 3 Treffern in Blomberg gewonnen. Also das war ein relativ enges Spiel. Zur Pause stand es da auch unentschieden. Und ich bin mir relativ sicher, dass da in der Halle an der Ulmenallee auf jeden Fall eine hitzige Stimmung herrschen wird. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf diese beiden Spiele. Es gibt, wie gesagt, auch noch ein Spiel um den 3. Platz zwischen Borussia Dortmund und dem Thüringer HC. Das ist aber dann ein einzelnes Spiel. Aber, und das ist ganz wichtig, es gibt auch noch ein weiteres Duell am kommenden Wochenende in der Handball-Bundesliga Frauen zwischen dem BSV Sachsen-Zwickau und Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen, 50 Jahre in der ersten Liga mit dabei. Ja, eine Mannschaft, die auch viele, viele Meisterschaften gewonnen hat. Rekordmeister in Westdeutschland, streiten sich ja ein bisschen mit dem HC Leipzig darum, wer gesamtdeutscher Rekordmeister ist. Du kennst die Situation dort sehr, sehr gut. Man spielt mit vielen äußerst jungen Spielerinnen, man hat wenig Geld. Aber die Situation ist so, sie haben in Leverkusen ein Spiel in dieser Saison gewonnen und eins unentschieden gespielt. Der eine Sieg ist ein paar Tage her gegen Zwickau in den Playdowns und das Unentschieden war auch ein Heimspiel gegen Zwickau in der Hauptrunde. Also ich glaube, der Druck bei Zwickau ist deutlich größer.
Definitiv. Also man hat ja von Beginn an in Leverkusen alles auf diese Playdowns gesetzt, nachdem man gemerkt hat, dass man, muss man ja so ehrlich sagen, nicht sonderlich konkurrenzfähig war in der Hauptrunde. Und es ist ja ein Spiel 3, das da jetzt ansteht, was auch nicht unbedingt von vielen erwartet wurde. Viele waren ja der Meinung, dass da Zwickau auch in 2 durchgeht. Dann gewinnen sie das Spiel 1 sehr deutlich mit 27-18 zu Hause und verlieren dann mit einem in Leverkusen, was insgesamt der erste Sieg für Leverkusen überhaupt war in dieser Saison. Und jetzt bin ich gespannt, was das in Zwickau wird. Also der Druck ist ganz klar beim BSV. Sie werden eine wahnsinnige Unterstützung haben in der Stadthalle Zwickau. Ich habe das vor einigen Wochen selbst erlebt, was da los sein kann in der Halle. Und das wird schwer für Leverkusen. Also gar keine Frage. Diese ganz junge Mannschaft wird das schwer haben. Aber sie haben auch gezeigt, sie können Zwickau schlagen. Und auch bei diesem Unentschieden, das du angesprochen hast, fühlten sie ja eigentlich, weiß nicht, 1:20 vor dem Ende mit 3 Toren, 24:21 und gaben dann das noch her mit einem 24:24. Es ist ein Spiel 3, es geht nur noch um dieses eine Spiel, alles andere davor ist egal und von dem her halte ich alles für möglich in dieser Serie, wer dann am Ende in der Liga bleibt und wer absteigt. Für Leverkusen wäre es natürlich im 50. Jahr wirklich eine Katastrophe.
Und das hätte ja auch Auswirkungen oder hat schon längst Auswirkungen auf den Frauenhandball in Deutschland, denn sie haben dann auch das Problem, dass sie in Zukunft jungen Spielerinnen, die nach Leverkusen kommen wollen, um dann den Sprung in die Bundesliga zu schaffen, nicht mehr sagen können, wir sind in der ersten Liga, sondern wir sind vielleicht dann nur noch in der zweiten Liga unterwegs. Und es ist so, dass Annika Ingenpass ja als neue sportliche Leiterin und immer noch aktive Spielerin alles tut, um den Kader für die kommende Saison zu verstärken. Wir müssen aber auch ehrlich sein, das wird selbst in der zweiten Liga dann schwer oder würde.
Natürlich wird das schwer. Ich will aber noch einen Punkt mit reinbringen. Vielleicht haben es ja auch einige mitbekommen. Vor wenigen Wochen ist der Betreuer der Werkselfen verstorben. Und ich kann mir vorstellen, er war so, so viele Jahre bei dieser Mannschaft dabei, dass auch das der Mannschaft nochmal einen kleinen Push gibt, zu sagen, sie würden gerne den Klassenerhalt schaffen, einfach auch ihm zu ehren. Ich glaube, das kann schon was machen mit der Mannschaft. Und ich bin sehr gespannt, wie sie sich da in Zwickau präsentieren. Ich glaube, 27.05. soll ja jetzt das Spiel sein. Ist natürlich suboptimal, weil parallel das Final Four der A-Jugend läuft und bei Leverkusen auch einige A-Jugendliche, die eigentlich im Kader dabei sind. Wie das dann in Zukunft bei den Werkselfen laufen wird, das muss man mal sehen. Das, glaube ich, hängt sehr davon ab, wie jetzt diese Serie ausgeht und ob es dann in der zweiten Liga weitergeht. So scheint es ja, dass man dort die Lizenz beantragt hat. Und dann muss man einfach mal sehen, was man neuen Spielerinnen anbieten kann. Der Punkt ist ja, dass sie auch in der zweiten Liga die Möglichkeit haben, durchaus mit ihrem Nachwuchskonzept was zu erreichen. Also das Nachwuchskonzept ist ja eines der besten in Deutschland. Und wenn man das schafft, irgendwie aufrechtzuerhalten, dann ist es wichtig für Deutschland, für den Frauenhandball in Deutschland und auch für den Verein selbst. Und dann kann man sicherlich auch in der zweiten Liga eine sehr gute Rolle spielen. Aber natürlich ist das ja oft so, wenn du dann absteigst, die Qualität in der Liga unten drunter ist nicht allzu viel schlechter. Und es wird dann immer schwierig, wieder nach oben zu kommen. Ob sie das dann schaffen, das muss man erstmal abwarten. Vielleicht schaffen sie es ja sogar in Zwickau zu gewinnen und bleiben dann Erstligist. Wer weiß das schon.
Und dann ist man direkt wieder interessanter für die ein oder andere junge Spielerin. Es gibt ja mit Kim Braun eine Rückkehrerin beispielsweise. Mit Merle Muth hat man eine junge Torhüterin verpflichtet, die mit Borussia Dortmund am kommenden Wochenende in der A-Jugend um die deutsche Meisterschaft spielen wird. Also das ist auch ein Punkt, den du gerade angesprochen hast. Sie können dann entweder beim Final Four nicht die entsprechenden Spielerinnen einsetzen oder sie müssen in Zwickau auf diese Spielerinnen verzichten. Was glaubst du, wie wird das am Ende kommen? Verzichten sie dann beim Final Four der A-Jugend auf die Spielerinnen? Weil das ist natürlich für die dann auch hart. Die haben sich das erarbeitet, bei dem Final Four mit dabei zu sein und können dann gar nicht um den Finaleinzug spielen. Das ist schon sehr, sehr bitter.
Ja, erstmal würde ich sagen, das hat ja Zwickau gar nicht so unclever terminiert, dass man dieses entscheidende Play-Down-Spiel auf Samstag 17 Uhr legt, wenn parallel dann die A-Jugend-Bundesliga spielt. Das ist eine schwierige Entscheidung. Die Frage ist, wie viele Spielerinnen aus dem Kernkader der Bundesliga-Mannschaft in Leverkusen sind spielbereit und fit? Und wie viele würde man denn benötigen, um dort Unterstützung zu haben in Zwickau? Das muss der Verein wahrscheinlich relativ kurzfristig entscheiden und dann überlegen, wie gehen wir damit um? Worauf setzen wir? Eher auf den Klassenerhalt oder sagen wir, wir wollen unbedingt deutscher Meister werden und setzen da die wichtigsten Spielerinnen alle ein? Das ist, glaube ich, eine ganz schwierige Entscheidung für den Verein und die ich nicht treffen wollen würde.
Wenn ich Spielerinnen in der A-Jugend hätte, die helfen können, die Klasse zu halten, dann würde ich sie mit nach Zwickau nehmen. Das ist aber nur meine persönliche Meinung, denn da geht es ja um die Zukunft des Vereins. Ein A-Jugend-Final Four zu erreichen, ist eine ganz tolle Sache. Da geht es dann aber nur um die Gegenwart, weil diese Mannschaft, die da spielt, die spielt ja dann in der kommenden Saison sowieso nicht mehr in der A-Jugend. Aber einige von diesen Spielerinnen, die könnten tolle Erfahrungen in der ersten Liga sammeln. Also das ist ganz, ganz schwer, das abzuwägen. Ich bin gespannt, wie es kommen wird. Und ich bin gespannt, was du jetzt sagst bei den finalen Tipps. Wie geht das Finale um die deutsche Meisterschaft aus und in wie vielen Spielen endet die Serie? Und was passiert in Zwickau konkret?
Also fürs Finale gehe ich in 3 mit einem 2-1 für Ludwigsburg. Und für die Playdowns glaube ich, dass Zwickau das zu Hause vor ihrem Publikum in der Stadthalle ziehen wird.
Okay, also wir sind gespannt, wie es ausgeht. Ich würde mich wahrscheinlich deinen Tipps und Vorhersagen anschließen. Danke für deine Expertise rund um die Playoffs und Playdowns der Handball-Bundesliga-Frauen. Wir machen eine letzte Pause heute. Gleich geht's weiter mit dem Interview der Woche. Interview der Woche Zeit abschließend in der heutigen Folge. Schön, dass ihr immer noch mit dabei seid. Und noch schöner ist es natürlich, wenn ihr uns folgt auf den sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Da werdet ihr fündig und da findet ihr vor allem bei Instagram auch immer wieder irgendwelche News in der Story. Und das sind dann teilweise auch Umfragen oder ich frage danach, was ihr für Ergebnistipps habt. Und ja, es gibt dann auch Neuigkeiten. Zum Beispiel habt ihr sicherlich mitbekommen, dass die aktuelle Folge nicht am Montagnachmittag erschienen ist, sondern dass es ein bisschen gedauert hat. Und solche Infos gibt es dort auch. Und falls ihr sagt, das ist ein tolles Format, das würde ich sehr, sehr gerne unterstützen, dann könnt ihr das tun. Ihr könnt vorbeischauen bei patreon.com/kreisab oder ihr schaut in die Shownotes der Sendung. Das ist so eine kleine Infobox, die ihr dort findet, wo ihr diesen Podcast hört. Also beispielsweise bei Spotify und da gibt es einen Link zu PayPal. Auch dort könnt ihr dieses Format unterstützen. Und jetzt begrüße ich jemanden in der Leitung, der ganz, ganz viele Rollen innehat. Aber er ist der Vorstand Sport bei Jano Filder. Was ist das eigentlich? Habt ihr davon schon mal gehört? Ich habe da eigentlich noch nie von gehört und bin letztens drauf aufmerksam geworden und dachte mir, da muss ich aber mal drüber sprechen. Ich sage hallo und herzlich willkommen an Markus Scherbaum. Schönen guten Tag.
Hallo, freut mich, dass ich da bin.
Und ich freue mich, dass du mit dabei bist, weil ich habe ja gesagt, ich weiß gar nicht, was das ist oder wusste es besser gesagt gar nicht. Ich habe das gelesen und dachte, was ist das denn für ein Verein? Jetzt spielen die in der U19 bei den Männern noch um die deutsche Meisterschaft mit. Das gibt's doch gar nicht. Ein Club, von dem du noch nie gehört hast. Bitte erkläre uns aber zunächst mal, weil ich gerade gesagt habe, dass du nicht nur diese Rolle als Vorstand Sport inne hast. Was machst du eigentlich alles genau im Handball? Denn es ist sehr, sehr viel.
Ja, im Handball mache ich tatsächlich eine ganze Menge. Ist so mein großes Hobby. Ich mache das nicht hauptberuflich, muss ich auch noch sagen. Ich habe noch einen ganz regulären Job. Aber im Handball bin ich neben der Rolle als Vorstand Sport bei der Jano auch Abteilungsleiter einer der Stammvereine der Jano, das TSV Neuhausen-Filder. Das ist ein Drittligist, was schon ein bisschen erklärt, was die Jano eigentlich ist. Und ich habe auch noch ein paar Rollen im Verband, ja, im organisatorischen Bereich. Bin im Baden-Württembergischen Handballverband für die Nachwuchsförderung im Kinderhandball verantwortlich. Habe da auch so ein bisschen mein Steckenpferd, wo ich auch viel in der Trainerausbildung in ganz Deutschland mache. Und dann bin ich selber noch Trainer in der F-Jugend, in der E-Jugend, in der D-Jugend. Mache also den Kinderhandball bei uns auch noch ganz operativ an der Basis und mache da auch ein paar Bezirksfördergruppen bei uns noch im Verband.
Also jede Menge. Das bedeutet, wir haben über jede Menge zu sprechen. Wir sprechen aber zunächst mal über die sportliche Aktualität, denn ich muss gratulieren zum Einzug ins Finale um die deutsche Meisterschaft. Das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit und eine Geschichte, die sich ja über Jahre dann auch entwickelt hat. Ihr spielt jetzt am kommenden Sonntag, wenn wir miteinander sprechen, das Final-Hinspiel, also gegen den HC Erlangen. Und ihr habt im Halbfinale gegen Leipzig gewonnen. Auf eurer Internetseite steht, nach einem spektakulären Halbfinalsieg gegen Leipzig erwartet die U19 nun den HC Erlangen zum Hinspiel des Finals der deutschen Meisterschaft. Was war so spektakulär? Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen in das, was da am Wochenende bei euch passiert ist. Denn ich nehme an, das war eine absolut sensationelle Stimmung und etwas, was man definitiv nicht alle Tage erlebt.
Ja, das war es tatsächlich. Wir sind ja noch ein relativ junger Verein und auf dem Niveau, ja eigentlich immer, wenn wir sowas haben, ist es immer das erste Mal und natürlich auch für unsere Zuschauer, für unser Umfeld. Insofern war natürlich richtig was los in der Halle. Das Sensationelle an dem Spiel war für mich eigentlich eher die Souveränität, in der die Jungs das runtergespielt haben und den Finaleinzug da eingefahren haben. Das war eigentlich von der ersten Minute eine glasklare Sache und wir haben Leipzig nie eine Chance gegeben, wieder ranzukommen nach dem 4-Tore-Sieg schon im Hinspiel. Ja, macht mich natürlich stolz und froh, dass wir das so souverän geschafft haben. Und jetzt schauen wir nach vorne und gucken mal, was im Finale noch drin ist.
Ja, ich kann es mir natürlich jetzt leicht machen und sage, ich drücke euch ganz dick die Daumen, dass das auf jeden Fall funktioniert. Aber das wäre natürlich auch ein bisschen unfair der Mannschaft des HC Erlangen gegenüber. Aber wann in dieser Saison habt ihr ein Gefühl dafür bekommen, dass das richtig weit gehen kann? Das ist ja im Jugendbereich auch äußerst schwer einzuschätzen. Es gibt normalerweise die üblichen Favoriten aus Magdeburg, aus Berlin, aus Leipzig, aus Hannover, von den Rhein-Neckar-Löwen. Die sind aber alle nicht mehr mit dabei. Es seid ihr und der HC Erlangen. Wann wusstet ihr, das könnte was geben? Das kann vielleicht unser Jahr werden.
Ja, eigentlich schon vor der Saison. Also ich glaube, wir haben ja schon vor der Saison den Sparkassencup in Berlin gewonnen. mit der Truppe auch schon gegen eine sehr, sehr hochklassige Konkurrenz. Und ich glaube, spätestens da hat dann zumindest mal in der Mannschaft jeder dran geglaubt, dass es weit gehen kann. Dann hatten wir eine perfekte Hinrunde, haben bis Weihnachten noch zu null Punkte gehabt. Dann hatten wir leider ein bisschen Verletzungspech am Anfang der Rückrunde und haben da auch alle Spitzenspiele gleich am Anfang gehabt. Deswegen wurde es dann am Ende in Anführungszeichen nur der vierte Platz in der Vorrunde. Aber da wussten wir schon, dass wir stark sind. Ja, und ich persönlich habe auch so ein bisschen schon den HC Erlangen auf der Rechnung gehabt. Das waren schon immer auch grandiose Spiele, wenn wir gegen sie gespielt haben. Die hatten wir ja letztes Jahr auch in der B-Jugend Deutschen Meisterschaft schon. Und deswegen dran geglaubt hat man schon. Jetzt muss man fairerweise sagen, das Leistungsniveau ist natürlich so hoch und so dicht, dass man damit nicht rechnen kann. Aber dass wir gut sind, wussten wir schon.
Wie viele Leute passen eigentlich bei euch in die Halle? Weil ihr werbt ja jetzt für den Kartenvorverkauf. Ich würde jetzt mal behaupten, die Karten werden sehr schnell vergriffen sein.
Ja, die sind tatsächlich schon vergriffen. Ja. Ja, wir haben jetzt die ersten Spiele in Neuhaus in der Egelseehalle gespielt. Da gehen minimal 650 Leute rein, waren wahrscheinlich ein paar mehr da. Und wir werden aber jetzt das Finale in der Sporthalle 1 in Nellingen spielen. Da gehen nominell mal 950 rein. Ja, die werden wir dann auch brauchen. Ja.
Denkst du denn, dass für diese Mannschaft, die ja dann auch nach der Saison sozusagen nicht mehr zusammenspielen wird, also ich nehme an, dass da einige im älteren Jahrgang sind, weil sonst kannst du auch nicht ein Finale in der Jugend erreichen, dass das für die jetzt nochmal etwas ist, was die pusht, wenn sie wissen, wir gehen auch nochmal in eine andere Halle, da ist jetzt nochmal mehr an Publikum mit dabei. Ja, wie habt ihr das Ganze irgendwie auch geplant? War das klar, dass ihr dann nochmal die Halle wechselt? Vielleicht kannst du das auch nochmal ein bisschen darlegen.
Ja, jetzt hole ich vielleicht kurz aus zur Geschichte der JANU. Also die JANU ist ja eine Spielgemeinschaft, eine Jugendspielgemeinschaft mit im Wesentlichen zwei aktiven Mannschaften, drei Stammvereinen eigentlich dahinter. Dem TSV Neuhausen, wie gesagt, in der dritten Liga. Die Halle, wo wir es gespielt haben, ist die Heimathalle in Neuhausen. Die Sporthalle 1 ist in Ostfildern. Das ist der zweite Stammverein mit der HSG Ostfildern, ist ein Viertligist. Und wir teilen uns eigentlich die Heimspiele immer auf. Und wir spielen manchmal in Neuhausen, manchmal in Ostfildern. Und jetzt ist es aber so, dass wir jetzt in der Deutschen Meisterschaft zwischen Viertelfinale und Halbfinale nicht die Halle wechseln wollten und haben uns dann gleich darauf geeinigt, dass ein eventuelles Finale dann in der größten Halle stattfinden würde. Das wird hoffentlich die Jungs nochmal pushen. Auf der anderen Seite ist natürlich jetzt auch ein bisschen Risiko, aber der Ansturm war einfach so groß, dass wir gesagt haben, wir müssen in die größte Halle gehen. Für alles andere hätte keiner Verständnis. Und da freuen sich jetzt alle drauf. Das wird sicherlich auch nochmal ein Erlebnis, so zum Ende der Saison. Allerdings ist es tatsächlich so, dass kaum Spieler rausgehen aus dieser Mannschaft. Wir haben eigentlich nur 4, 5 2006er und auch nicht viele bei den Leistungsträgern. Also die allermeisten haben noch ein A-Jugendjahr. Insofern ist es nicht für alle das letzte Spiel, ja.
Oh, das ist aber umso bemerkenswerter. Dann müsste er ja dann einen extrem guten Jahrgang beisammen haben.
Ja, der Jahrgang 2007 ist sehr stark, ja, in der Breite auch sehr stark schon. Und das Bemerkenswerte tatsächlich an dem, und vielleicht kommen wir auch ein bisschen detaillierter drauf, das Bemerkenswerte an den Jungs ist, dass sie ja fast alle schon seit der E-Jugend zusammenspielen oder seit den Minis fast schon. Wir haben da schon einen sehr, sehr bemerkenswerten Jahrgang, die auch mittlerweile alle, sehr viele davon schon mal irgendwann bei DHB-Lehrgängen dabei waren oder schon gespielt haben. Das ist schon eine gute Truppe, muss man sagen. Und auch da muss ich sagen, bei aller Erfolgsgeschichte, die wir so insgesamt als Leistungszentrum, als Jugendakademie haben, sicherlich auch nochmal ein Stück weit außergewöhnlich.
Das finde ich auch. Das ist alles andere als selbstverständlich. Das ist wirklich extrem außergewöhnlich. Vor allem, wenn du ja gerade darlegst, wie lange die schon zusammengespielt haben und dann eine Mannschaft ins Finale, um die deutsche Meisterschaft zu bringen. Das ist alles andere als normal, würde ich jetzt mal behaupten. Und die Chancen werden dann ja wahrscheinlich auch nicht schlecht stehen, dass ihr im kommenden Jahr wieder relativ weit kommt. Also da gehört ihr definitiv zu den Favoriten, wenn so wenige Spieler dann schon der ältere Jahrgang sind und dann nächstes Jahr eben nicht mehr im Jugendbereich spielen können. Lass uns wieder zurückkommen zu dem, was euer Verein darstellt. Wir haben jetzt gerade eben über die sportliche Aktualität gesprochen und ja, das werden wahrscheinlich zwei enge Spiele dann im Finale gegen den HC Erlangen. Aber das Ganze hat ja auch eine Geschichte und eine Geschichte, die vor einigen Jahren angefangen hat und es sind ein paar Stammvereine mit dabei. Du bist einer der Initiatoren gewesen, wahrscheinlich sogar der Hauptinitiator, der damals gesagt hat, wir müssen hier ein bisschen was verändern. Jetzt muss man mal den Leuten draußen erklären, wir sprechen von der Region ein bisschen südöstlich von Stuttgart und das ist nicht allzu weit weg von der Metropole in der Region mit Frisch auf Göppingen und mit Bietigheim und so weiter. Da gibt es halt sehr, sehr viel Handball, auch schon sehr viel Handball auf hohem Niveau. War das mit ein Grund, warum ihr damals gesagt habt, wir müssen uns neu aufstellen, damit wir konkurrenzfähig bleiben? Oder was war eigentlich der Gedanke dahinter?
Ja, ich fange mal ganz vorne an. Ich habe selber mal früher in Neuhausen dritte Liga gespielt, habe dann irgendwann mit dem Handball aufgehört, habe dann wie so oft irgendwie auch zwei Kinder bekommen, die selber Handball spielen und als die wieder angefangen haben oder dass die ins Handball gekommen sind, bin ich halt wie so viele Eltern wieder, auch Trainer war ich vorher schon, wieder mit reingerutscht und habe gesagt, jo, aber wenn wir jetzt hier was aufziehen wollen, dann müssen wir ein Stück weit was verändern, auch schon bei den ganz Kleinen. Und mir war damals wichtig, dass ich mich nicht nur irgendwie so als der übliche Trainerpapa engagiere, sage ich, trainiere meine Kids und dann bin ich auch irgendwann wieder weg, sondern ich habe gesagt, wenn ich da was mache, dann möchte ich das auch richtig aufziehen und dem Verein nachhaltig irgendwie helfen. Und da habe ich angefangen, mich mit dem Thema Kinderhandball und Ausbildung mal wirklich explizit und viel, viel intensiver zu beschäftigen, als ich das früher gemacht habe als Trainer. Und habe dann so über die Jahre hinweg ein sehr erfolgreiches Kinderhandballkonzept aufgesetzt, das sich, sagen wir, in vielen anderen Vereinen einfach dadurch unterschieden hat, dass wir sehr, sehr systematisch auch schon von klein auf ausbilden, was unsere Lerninhalte angeht, dass wir sehr, sehr viel Wert auf spielerische Ausbildung legen, dass wir sehr, sehr viel Wert auf Kreativität legen. Ja, und das haben wir dann ein paar Jahre gemacht. Also muss sagen, mein jüngerer Sohn spielt aktuell jetzt in dieser A-Jugend, der ältere ist jetzt schon das zweite Jahr aktiv. Und als die dann halt durch die Kinderzeit mal durchgekommen sind, musste ich mir eingestehen, dass der weitere Weg nach oben, dass wir das als einzelner Verein, als TSV Neuhausen damals nicht mehr geschafft hätten. Ja, wir hätten die Hallenkapazitäten, die Trainerkapazitäten so nicht auf Dauer stemmen können. Da hätten wir vielleicht mit einer Mannschaft trotzdem gut arbeiten können, aber eben nicht in der Breite. Und dann habe ich mich in der Region umgehört und hier die Region ist sehr, sehr handballbegeistert. Es gibt unfassbar viele Vereine, so in dem mittleren Leistungsniveau von der 4. bis zur 6. Liga. Und es gab allerdings keinen Verein, der wirklich ambitioniert Jugendarbeit gemacht hat. Ein bisschen abgesehen von eben der HSG Ostfildern und das war dann deswegen auch mein erster Ansprechpartner damals. Die haben eine gewisse Historie gehabt nochmal damals. Dem einen oder anderen wird vielleicht die SG Stuttgart Scharnhausen noch was sagen. Rolf Brack kommt aus Scharnhausen. Oder kam aus Scharnhausen, er ist ja leider verstorben. Aber wir haben da eine Historie gehabt, aber die HSG Ostfildern als Nachfolgeverein hatte damals keinen guten Kinderbereich. Wir hatten keinen guten oberen Jugendbereich und dann hat es eigentlich sehr, sehr gut gepasst. Und dann haben wir uns da zusammengetan und gesagt, wir wollen hier ein Leistungszentrum aufbauen, eine Nachwuchsakademie aufbauen, die es uns eben ermöglicht, in Zukunft wieder auf höchstem Niveau Jugendspieler, Kinder, Jugendliche auszubilden. Damals hatten wir noch nicht die Vision, dass wir irgendwann mal im Finale um die deutsche Meisterschaft stehen. Aber wir hatten zumindest die Vision, dass Kinder, die bei uns ausgebildet werden in der Region, jetzt nicht nach Göppingen oder damals noch nach Bittenfeld oder jetzt zum TVB oder nach Bietigheim oder nach Balingen wechseln müssen, sondern gesagt, wir wollen sie mal zumindest auf einem gewissen Niveau bis zur dritten Liga selber fördern können. Ja, und so ging das dann seinen Weg. Ja. Also Diano selbst ist jetzt 7 Jahre alt. 2018 haben wir Diano gegründet. Und wie gesagt, seitdem ging es dann wirklich eigentlich jedes Jahr relativ steil bergauf.
Also das Ganze ist eine Erfolgsgeschichte. Ich denke, unter diesem Titel kann man das auf jeden Fall ja abhaken, beziehungsweise unter diesem Titel kann man das festhalten. Ich finde, das ist natürlich dann auch in dem Moment, wo man sich das überlegt und diese ganzen Gespräche führt dann immer so eine Geduldsfrage und eine Frage der Hartnäckigkeit. Ich glaube, das sind zwei Eigenschaften, die man auf jeden Fall braucht, wenn man dann zu den Leuten geht und sagt, wir würden gerne das und das machen. Und dann ist ja oft auch noch dieser Gedanke von einzelnen Vereinen, die sagen, nee, wir wollen aber unser eigener Verein bleiben. Wir wollen uns nicht zusammenschließen. Wir haben ja eine Tradition und der Verein ist schon so und so viele Jahre oder Jahrzehnte besser gesagt alt. Nee, mit einer Spielgemeinschaft sozusagen, da wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Aber wenn man dann hartnäckig bleibt, dann kann man den Leuten mit Argumenten wahrscheinlich gut erklären, warum das sinnvoll ist. Wie war das denn damals? Waren die Leute sofort offen? Oder musstest du dir auch ein bisschen überzeugen, dass die Idee, die du hast, die richtige ist?
Ja, letzteres auf jeden Fall. Also natürlich versteht das nicht jeder sofort und natürlich hat auch nicht jeder die gleiche Idee davon. Es ist ja auch schön im Verein, dass es unterschiedliche Sichten gibt und die darf es auch geben. Aber damals, muss man klar sagen, gab es dazu eigentlich keine wirkliche Alternative. Ja. Die Frage war ja immer, was ist die Alternative? Wie können wir das sonst abbilden, dass wir wieder in Zukunft mehr eigene Spieler für die dritte Liga ausbilden? Und das ist ja schon ein hehres Ziel, das schaffen zu können. Und es gab einfach keine Alternative zu einem Zusammenschluss, schon rein von der Infrastruktur, von den Möglichkeiten her. Womit wir nie Probleme hatten, war Nachwuchs. Das ist heute noch gut. Wir haben wahnsinnig viele Kids, die bei uns Handball spielen wollen, einfach weil der Sport selber in der Region auch sehr, sehr populär ist. Aber die Möglichkeiten waren einfach nicht da. Und insofern war es schon von Anfang an im Prinzip klar, dass man das machen muss und machen will. Und über die Jahre hinweg hilft natürlich der Erfolg bei der Überzeugungsarbeit. Ja, je mehr Erfolg man hat, desto besser finden es die Leute dann. Und inzwischen gibt es, glaube ich, relativ wenige, die noch sagen würden, dass es ein Fehler war.
Würde mich auch wundern, wenn jetzt jemand beim Einzug ins Finale um die deutsche A-Jugendmeisterschaft sagt, das war keine gute Idee. Aber das ist spannend, was du sagst. Du sagst auf der einen Seite, es gab keine andere Möglichkeit und dass die Leute natürlich jetzt überzeugt sind. Und du hast eben auch gesagt, dass ihr ein anderes Konzept fahrt als viele andere, dass eure Ausbildung ein bisschen speziell ist. Da möchte ich zunächst mal einhaken bei zwei dieser drei Punkte. Warum gab es keine Alternative? Was war denn da los? Was war die Situation? Was war das Problem?
Naja, wenn du eben auf höchstem Niveau ausbilden willst und das nicht nur in einzelnen Jahrgängen, sondern mal wirklich jedes Jahr einer C-Jugend, einer B-Jugend, einer A-Jugend die Möglichkeit geben willst, 4-5 Mal die Woche zu trainieren, dann wird das eben mit Hallenkapazitäten in einem Dorf wie unserem, in Neuhausen hat 11.000 Einwohner, also Gemeinde, ja, da gerätst du halt an Grenzen. Das wird auf Dauer nicht funktionieren. Damit ist halt die Grundsatzentscheidung, will ich wirklich Leistungssport auf diesem Niveau mal irgendwann anbieten können? Will ich meinen eigenen Kids die Möglichkeit geben, auf dem Niveau anzukommen oder vielleicht sogar weiter oben anzukommen? Oder mache ich halt ambitionierten Breitensport, sage ich jetzt mal. Und wie gesagt, bei uns ist eigentlich die Situation, dass wir jahrelang keine eigenen Spieler mehr in die erste Mannschaft gebracht haben und immer viele Spieler von außen geholt haben. Und das hat jeder gesehen, dass das nicht die Zielsetzung sein kann. Ja, und deswegen habe ich gesagt, eigentlich war es alternativlos, weil wir diese Voraussetzung als einzelner Verein nicht bieten konnten. Ja, und das hat dann schon jeder eingesehen.
Ist ja auch ein sehr stichhaltiges Argument. Also ich meine ganz ehrlich, wenn wir keine Trainingseinheiten für unsere Kinder bieten können, weil wir keine Hallen haben, dann muss man da was ändern. Und wenn man nicht immer von außen Spieler verpflichten möchte, dann muss man selber ausbilden. Und das tut ihr anscheinend auf einem so hohen Niveau, dass ihr eben jetzt das Finale der deutschen A-Jugendmeisterschaft erreicht habt. Und du hast es ja gesagt, ihr macht ein bisschen was anders als die anderen. Ihr legt sehr viel Wert auf eine spielerische Ausbildung. Kannst du das mal ein bisschen genauer erläutern? Weil mich würde schon interessieren, was ist denn da anders als bei anderen? Und ist das sehr viel anders?
Also erstmal glaube ich, sehr viel anders ist es wahrscheinlich nicht. Du hast gerade gesagt, es ist logisch, dass man das so machen muss. Tatsächlich glaube ich, dass was wir gut machen, ist, dass wir Dinge auch umsetzen, die wir uns vornehmen. Ich glaube, dass es ganz viele Dinge im Sport gibt, wo jeder sagt, das ist logisch und das muss man so machen. Und im besten Fall schreibt man es auch noch mal auf ein Blatt Papier, aber umsetzen tun es dann die wenigsten. Ich glaube, das haben wir gut gemacht, muss man ganz klar sagen. Wir haben uns von Anfang an ein Konzept nicht nur aufgeschrieben, nicht nur auf Papier geschrieben, sondern wir haben es tatsächlich mit allen Trainern, die wir hatten, sehr, sehr konsequent auch umgesetzt und sind auch eigentlich immer bei der Philosophie geblieben, dass wir uns nicht vom Erfolg leiten lassen, sondern dass es uns um die Ausbildung geht und dass wir schauen, was rauskommt am Ende, was die Ausbildung angeht. Und das hat dann am Ende tatsächlich auch irgendwann den Erfolg gebracht. Ja, wenn du dann mal im Finale oder in der Endrunde um eine deutsche Meisterschaft stehst, das war ja in den letzten 2 Jahren auch schon der Fall, dann willst du natürlich auch was gewinnen, das ist dann klar, dann ist der Unterschied auch nicht mehr groß zu anderen. Aber ich glaube, was die Konsequenz in der Ausbildungsorientierung angeht, das haben wir schon sehr, sehr konsequent durchgezogen, sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube auch, dass wir gerade auch, was die Trainingsinhalte angeht, dass wir sehr, sehr gutes Training anbieten. Auch da haben wir unsere Trainer in den letzten Jahren eigentlich auch selber entwickelt und selber ausgebildet. Und mittlerweile sind, also wenn man jetzt die aktuelle Mannschaft anguckt, die 3A-Jugendtrainer Markus Gründig, Jens Geiselhardt, Alex Adams, sind alle Jungs aus dem eigenen Stall. Ja, Markus Gründig ist noch ein sehr junger Trainer, der sich super entwickelt hat und der auch sehr, sehr viel Anteil an dem hat, was wir in den letzten Jahren erreicht haben. Jan Kugel ist so der Vater des Erfolgs in der B-Jugend. Ich glaube, wenn du sowas willst, dann brauchst du natürlich auch Leute, die da mitmachen, die diese Philosophie dann wirklich auch jeden Tag in der Halle umsetzen und die auch dabei sind, wenn du sagst, ich will keine Spielvorbereitung sehen in der Saison, und zwar gar keine. Ich will auch möglichst wenig im 6 gegen 6 verbringen im Training. Ich will keine Taktik machen. Ich will Dinge trainieren, die Jungs individuell besser machen und die sie vor allem im spielerischen Bereich besser machen. Und gerade dieses Thema Spielfähigkeit, wie man immer so schön sagt, ja, Kreativität, die wird aus meiner Erfahrung raus in Deutschland in den letzten Jahren sehr, sehr stiefmütterlich behandelt. Ja, wir arbeiten sehr, sehr gut und sehr, sehr viel in diesen individual-technischen Bereichen, vielleicht auch noch ein bisschen in individual-taktischen Bereichen. Aber dass wir Spielern die Möglichkeit geben, sich wirklich kreativ zu entwickeln und auch mal Dinge zu machen, die außergewöhnlich sind. Also ich finde, das sind wir nicht besonders gut. Und das haben wir versucht, wirklich sehr, sehr konsequent zu tun. Und das hat sich, finde ich, jetzt auch die letzten Jahre immer ausgezahlt. Im Übrigen auch vor dem Hintergrund, dass wir eigentlich immer besser werden, je weiter wir kommen in der Altersklasse. Also wir waren mit diesem Jahrgang vor 2 Jahren im Achtelfinale in die Deutsche Meisterschaft. Dieses Jahr sind wir im Finale. Wir sind mit den Jahrgängen drunter eigentlich immer eine Stufe weitergekommen, als wir vorher waren. Und das heißt ja auch, dass dieser, sag mal, vorsichtige, langfristige Leistungsaufbau, den wir da machen, dass der in Richtung A-Jugend und Richtung Anschlussbereich sich dann hoffentlich auszahlt. Ja, wir haben dieses Jahr jetzt mit Julian Sprössig und Linus Schmid 2 Spieler im Elitekader. Die waren, ja, also gut, Julian war schon eine Weile im DHB dabei. Linus ist jetzt erst dazugekommen. Und das sieht man schon auch, dass die Entwicklung nachhaltig und vor allem gut aufgebaut ist.
Das ist super interessant, was du da gerade sagst, weil du davon gesprochen hast, dass die Ausbildung in Deutschland anscheinend in den vergangenen Jahren in eine falsche Richtung gegangen ist. Ihr macht etwas anders. Vielleicht kannst du noch mal genauer erklären, was du damit meinst, dass wir da Fehler machen. Wo siehst du Fehler in der Ausbildung im deutschen Jugendhandball?
Also erstmal wäre ich vorsichtig, wenn ich da anderen erzähle, wie der Job geht. Also da bin ich ein bisschen vorsichtig. Ich finde, wir haben, also ich würde es ganz so rum sagen, ich habe ein bisschen eine andere Sicht auf manche Dinge und ich habe es anders probiert in der Ausbildung. Und was ich beobachtet habe, ist, dass wir, ja, als ich angefangen habe vor 12, 13, 14 Jahren, dass die Art der Spieler, die wir ausbilden und die Spieler, die auch im Spitzenbereich ankommen, immer, ich sag mal, eindimensionaler werden. Ja, wenn man schaut, wie viele Spieler wir in der Weltspitze haben, die wirklich auch durch Kreativität, durch Spielfähigkeit, durch Spielwitz auffallen, dann war das damals schon beängstigend wenig. Ja, wenn wir Spieler hatten, dann war es, weil sie sehr athletisch waren, sehr, sehr, ja, ich sag mal, sehr, sehr früh entwickelt, gut entwickelt und körperliche Stärken hatten, aber eben nicht dieser Spielwitz, die kamen alle irgendwo anders her. Vorzugsweise irgendwo aus Skandinavien oder eben aus Südosteuropa. Und das war schon ein bisschen mein Ziel, dass wir da was anderes machen. Und ich dachte da, dass man sich da, wenn man ein anderes Konzept hat, auch hervortun kann. Das war die Idee. Wie wir das machen wollten, war einfach, indem wir sehr früh damit anfangen oder damit angefangen haben, sehr, sehr viel in den spielerischen Inhalten zu trainieren. Auch das erzählen viele Menschen, aber tun es dann meistens doch nicht. Dann wirft man doch mehr aufs Tor, macht viel Techniktraining und viel 1-gegen-1-Training. Und das machen wir anders. Ja, wir versuchen fast alles, nicht alles, aber sehr, sehr viel von dem, was wir machen, eben in spielerischer Form zu machen, immer auch eine Kreativität beizulassen und Spielern ihre eigenen Entscheidungen treffen und entwickeln zu lassen. Ich finde, das ist, und das möchte ich auch nochmal ein Stück weit sagen, ich finde, das ist besser geworden in Deutschland. Ja, man sieht ja auch jetzt, wenn man die Jungs sieht, die jetzt so in die Nationalmannschaft hochkommen, da ist ja schon eine Entwicklung zu erkennen. Ja, ob das jetzt Nils Lichtlein oder Renas Uschin sind, das sind ja schon andere Spieler, als wir es in der Vergangenheit hatten. Aber trotzdem ist es noch so, dass wir, glaube ich, in der Breite da noch einen Weg zu tun haben. Ich kann nur sagen, dass das, was wir machen, sich heute auszahlt, dass wir erfolgreich sind damit, obwohl wir vielleicht in der C-Jugend jetzt nicht die besten Spieler hatten. Auf jeder Position haben die sich super entwickelt und ich glaube auch, dass man heute den Unterschied sieht zu dem, von dem, was wir machen, wie wir Handball spielen und zu anderen Mannschaften. Ja. Und mich freut es auch deswegen übrigens, dass der HC Erlangen da ein Stück weit mit uns im Finale ist, weil das schon eine Mannschaft ist und dann auch ein Verein ist, der schon auch eine Philosophie hat, die auch in die Richtung geht. Ich glaube schon, dass das sich inzwischen auch ein bisschen verändert hat.
Das ist ja erstmal ein gutes Zeichen, dass es sich verändert hat. Hast du denn, wenn du mit Kollegen sprichst, den Eindruck, dass die denken, wow, die machen da in Ostfildern, in Nauhausen, da machen die einen guten Job, in die Richtung sollten wir uns vielleicht auch entwickeln? Oder ist das dann halt schon so, dass ihr mittlerweile auf so einem hohen Niveau unterwegs seid, dass die Vereine ganz unten an der Basis das eigentlich gar nicht richtig wahrnehmen?
Fange ich mal an der Basis an. Ich glaube schon, dass die Vereine das wahrnehmen. Ich mache deswegen auch ganz viel Arbeit an der Basis. Mir ist es schon wichtig, mir ist es sehr wichtig, dass diese Dinge auch ankommen. Ich mache viele Trainerausbildungen, gerade im Kinderbereich, wo ich versuche, diese Themen weiterzutragen und andere Trainer auszubilden. Das ist für mich entscheidend dafür, dass der Handball in Summe eben nach vorne kommt. Ja, es geht ja nicht nur darum, ob wir jetzt gerade erfolgreich sind. Wir haben alle nur was davon, wenn wir den Sport insgesamt attraktiv behalten und weiter attraktiv machen. Und das ist mir super wichtig. Und ich glaube, dass der Erfolg einfach auch dazu führt, dass andere gucken, was man macht. Das ist normal. Also es ist an der Basis so. Im Kinderhandball, ja, die Vereine drumherum, gegen die wir spielen wollen, natürlich wissen, wie wir trainieren und was wir trainieren und was wir denn so viel anders machen. Und das ist auf dem Spitzenniveau heute natürlich genauso. Wir schauen ja auch nach Dormagen, nach Berlin, nach Erlangen oder zu den Rhein-Neckar-Löwen, was die so machen und was wir besser machen können. Und genauso interessiert die auch, was wir machen. Ja, also ich glaube, der Umgang ist einfach untereinander generell sehr, sehr respektvoll. Da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Und natürlich sind wir mittlerweile durch die Erfolge und auch durch die Qualität unserer Trainer, die wir haben, da jetzt auch ein Stück weit, ja, akzeptierter Gesprächspartner. Ja, das war natürlich früher vielleicht noch nicht so, weil man uns nicht so wahrgenommen hat, aber das ist ja auch normal.
Dann kommt jetzt eine sehr direkte Frage zum Abschluss. Wann wird Jano Filder den ersten deutschen Nationalspieler im Herrenbereich stellen? Wie lange müssen wir da noch warten?
Oh, das ist eine fiese Frage, weil ich damit jetzt Spieler unter Druck setzen wüsste. Also ich drehe es mal so rum. Wir haben aktuell 2 Spieler im deutschen Elitekader. 2 von 8 Spieler im männlichen Bereich. Und der Wolfgang Sommerfeld hat den deutschen Elitekader mal mit der klaren Ambition gegründet, Nationalspieler im A-Nationalspielerbereich zu entwickeln. Und naja, wenn man ja jetzt 2 drin hat, dann habe ich schon die Hoffnung, dass einer von den beiden das vielleicht mal schafft oder vielleicht auch ein dritter davon. Ich habe die Hoffnung, dass es nicht mehr allzu lang dauert. Ja. Lass mich mal so sagen. Wenn man jetzt das Finale oder die Spiele um die deutsche Meisterschaft anschaut, dann würde ich sagen, dass ich selten einen Spieler gesehen habe, der so komplett und so weit ist im Jugendbereich wie Linus Schmid. Den würde ich mal im Auge behalten an eurer Stelle.
Dann machen wir das. Und wenn das soweit kommen sollte, dass er oder ein anderer eurer Spieler einmal das Nationalmannschaftstrikot trägt, vielleicht dann bei einer Weltmeisterschaft oder bei einer Europameisterschaft, dann könnt ihr, glaube ich, extrem stolz sein auf das, was ihr da bei euch in den vergangenen Jahren geleistet habt. Markus, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Erfolg in den beiden Spielen gegen Erlangen im Finale um die deutsche A-Jugendmeisterschaft. Wer hätte das vor 7 Jahren gedacht, als er diese Mannschaft bzw. diesen Verein so auf die Beine gestellt hat? Nochmal danke dafür und danke an eure Zeit da draußen. Und denkt dran, alle Informationen findet ihr bei Social Media, bei Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Bleibt uns gewogen und bis zur kommenden Woche. Tschüss.